Willkommen bei Bahnhofskino.
Ach, scheiße.
Willkommen bei Bahnhofskino mit Patrick Lohmeier und Daniel Gramsch.
Hallo und herzlich willkommen zur Episode 170 des Bahnhofskino-Podcast. Mein Name ist Patrick und bei mir ist der Daniel. Hallo.
Hallihallo.
Ja, heute Abend sprechen wir über... Entfallen ist es mir nicht, aber ich musste mich gerade nochmal sammeln. Wir sprechen über Geschichten aus der Gruft. Tales from the Crypt, der auch, glaube ich, unter dem deutschen Titel Spukhaus des Schreckens oder Gruft des Schreckens...
Ich glaube, Gruft, ne? Ja.
Fall geboten wird, aber ich glaube, der Einfachheit halber und auch in Anlehnung an den Originaltitel bleiben wir heute mal bei Geschichten aus der Gruft aus dem Jahr 1972. Regie hat Freddy Francis geführt, einen Amicus-Urgestein. Dazu vielleicht gleich noch ein, zwei Worte. Und zum Zweiten sprechen wir über, ja, ich glaube, Daniel, wir haben unseren Meister gefunden.
Ja.
Und der heißt Christian Anders.
Auf jeden Fall, der Christian, der Anders. Start Nummer 3, Platz Nummer 8, zum fünften Mal dabei, bitte nicht wieder wählen.
Ganz, ganz großartig, ja. Bitte wieder wählen, wollte ich schon sagen, eigentlich. Wir sprechen über die Todesgöttin des Liebescamps.
Der Titel ist einfach schon so schön.
Die Anwesenheit einer Todesgöttin habe ich schmerzlich vermisst, aber abgesehen davon stimmt eigentlich fast alles
an
dem
Film.
Ja. Der Film ist aus dem Jahr 1981 und es ist tatsächlich ein echtes Herzensprojekt von Christian Anders, der da die Songs geschrieben hat, Drehbuch geschrieben hat, das den Film produziert und auch dessen Regie übernommen hat. Mm. Und das zeigt sich in jeder Minute. Und es wird ein besonderes Vergnügen sein, glaube ich, darüber zu reden. Anfangen tun wir aber der Chronologie ihres Erscheinens ist es geschuldet mit Tales from the Crypt. Aus dem Jahr 1972. Und Tales from the Crypt, so viel sei vielleicht vorweggeschickt, ist ja, glaube ich, den meisten unseren Hörern, zumindest mir auch, ich schließe mich da auch gerne mit ein, und wahrscheinlich auch dir hauptsächlich als HBO-Serie bekannt und eben auch als Comic-Reihe.
Ja, sicherlich. Die Comics habe ich, soweit ich weiß, nie gelesen, zumindest nicht aus erster Hand. Meistens dann eher so in Derivaten oder in Anlehnungen daran und sowas. Und die Serie kannte ich ehrlicherweise auch nur von den Videoveröffentlichungen beziehungsweise in irgendwelchen Wiederholungen zu nachtschlafender Zeit.
Ja, lief tatsächlich mal in den 90er Jahren auf Sat.1 spät nachts und meistens leider in stark zensierter Form, was ich sehr bedauerlich finde. Denn man muss ja sagen, Die Geschichten sind jetzt nicht ganz qualitativ auf dem Level, wie zum Beispiel innerlich ähnlich gelagerte Serien wie Twilight Zone oder Outer Limits. Sind einfach narrativ nicht so stark und beziehen eben großen Reiz, zumindest in dieser HBO-Fassung, aus ihren, aus viel Sex und Gewalt, die da dargeboten wird. Und wenn das dann natürlich zensiert ist für die deutsche Fernsehausstrahlung, ist das sehr, sehr schade.
Ja, wobei ich glaube, dass der eigentliche Star natürlich der Cryptkeeper war, dieser kleine Muppet.
Ja. Und der wird schmerzlich vermisst, leider in der alten Filmfassung.
Ja, wobei, ich meine, sie haben halt diesen, ich meine, sie nennen ja sogar Cryptkeeper und ist halt so eine mönchsartige Kuttenfigur. Und wenn ich mich recht entsinne, dann sah der Cryptkeeper in den Comics auch eher so aus.
Ja.
So eine Mischung aus Mönch und, keine Ahnung, Hexe aus Hänsel und Gretel.
Ja. Was ihm natürlich total verlustig geht, wie auch immer, also was er einfach nicht besitzt, ist einfach dieser sardonische Humor, den er sowohl in der Fernsehserie hat, als auch in den Comics. Nämlich er reißt eben einen irgendwie Mord, Sex, Totschlag relevanten Karlauer nach dem anderen.
Ja.
Zumindest in den Comicvorlagen. Und hier ist er dann doch eher so ehrfürchtiger oder ehrfurchterregende Figur.
Ja, ich meine, er ist ehrlicherweise ein bisschen wie der rote Tod aus der gleichnamigen Maske.
Ja. Sehr schön einsortiert. Auf jeden Fall sehr stilprägend, die Comicserie, indirekt ja verantwortlich für viele weitere filmische und mediale Scharmützel. Die beiden Creepshow-Filme von George Romero und Stephen King bauen ja irgendwie auch darauf auf. Und es gibt noch zwei Tales from the Crypt Kinofilme. Es gibt auch noch zu dem alten Geschichten aus der Gruft auch noch ein Sequel. The Vault of Horror ist eine andere EC-Comic-Reihe. Mm. Und was wirklich schön ist, wenn man sich so ein bisschen EC-Comics einliest, das ist so ein bisschen wie diese AV-Club-Kolumne Wiki Wormhole. Man versandet irgendwann so in diesem Strudel an Informationen, hat unglaublichen Spaß dran, sich da einzulesen.
Ja.
Allein nur die Tatsache, dass irgendwie EC Comics bei seiner Gründung in den 40er Jahren mal für Educational Comics stand und man dann einfach gesagt hat, okay, wir machen doch lieber Tales from the Crypt und Mad. Und das sind Entertaining Comics umgedichtet, finde ich sehr.
Ich wollte gerade sagen, was auf jeden Fall meine direkte Verbindung ist, wäre William Gaines nicht ins Kreuzfeuer, der von Frederick Wortham ausgelösten Comic-Scare-Geschichte gelandet, dann hätte ich heute keinen Job. Ja, ich meine, Mad gab's wohl schon, aber es war nicht so wahnsinnig interessant. Aber nachdem er eben alle Comics nicht mehr vertreiben konnte, in denen irgendwie Wörter wie Mord, Totschlag, Horror, Suspense, Crypt und sonst irgendwas vorkommen durfte, hat er sich eben nun mal auf Mad gestürzt. Und das läuft heute immer noch gut und ich darf immer dafür arbeiten. Ich finde das... Von daher kann ich der ganzen Sache nicht so richtig böse sein. Außerdem ist das Buch von Frederick Wortham, Seduction of the Innocent, zum Schreien komisch. So aus heutiger Sicht zumindest.
Ja, wahrscheinlich das Äquivalent in geschriebene, als geschriebenes Wort zu Reefer Madness, den wir ja auch schon
im
Podcast hatten.
Wobei Worthams Buch nicht diese komische, unterschwellige Titillation Ebene hat wie Reefer Madness, ja.
Ja, rückblickend auf jeden Fall erstaunlich, wenn man bedenkt, welchen popkulturellen, popkulturhistorischen Nachklang Tales from the Crypt und die Schwesterserien wie World of Horror hatten. Schon erstaunlich, dass die Serie eigentlich nur 5 Jahre lief und dann auch noch, glaube ich, Tales from the Crypt auch irgendwie nach 30 Ausgaben so rund eingestellt wurde. Für die Fernsehserie, genauso auch wie jetzt für den Film, den wir gleich besprechen, hat man sich deswegen dann auch auf die Geschichten aus den Schwesterpublikationen zurückberufen, was eigentlich inhaltlich auch keinen großen Unterschied machte. Denn da gab es eben nicht den Crypt Keeper, sondern die Old Witch oder Wicked Witch, die dann, die Old Witch, glaube ich, die Geschichten eingeführt hat, aber ansonsten inhaltlich war da wenig Unterschiede festzumachen.
Ja.
Was ich mir nur notiert habe, ist, dass viele Tales from the Crypt Autoren, Zeichner wie Jack Davis und Al Falstein auch dann dort angefangen haben, bevor sie zu Mad gingen. Und
wollte gerade sagen, ja.
Das hast du ja bereits erwähnt. Also Mad wurde, sagen ja einige, erst dadurch auch mit richtig groß, weil sie eben ihren ganzen künstlerischen Fokus da reingesteckt haben und nicht mehr in Schmuddelkram. Ja. Wobei, wann wurde, ich meine, das sei vielleicht gestattet, wann wurde eigentlich Mad zu dem Mad, wie wir es heute kennen, also zu dem Mad, das bekannt ist für seine Filmparodien zum Beispiel.
Was ja mittlerweile auch gar nicht mehr so sehr im Vordergrund steht. Aber ich glaube, Mad ist, lass mich bitte lügen, ich glaube 55 ins Leben gerufen worden.
Ich glaube 52, aber bitte. Muss nicht.
Du hast absolut recht. 52. Ja, ich war auf der 50 Jahre Mad Party damals, das war 2002 in Frankfurt. Oder was essen? Egal. Jedenfalls, genau, 52 natürlich. Und ich glaube, das dauerte bestimmt rein in die 60er.
Ja.
Also, das, ich meine, sie haben ja auch etliche Male den Magazincharakter hin und her geändert. Also auch gerade, was die Größe des Heftes anging und die Seitenzahlen und sonst wie. Ich kann es dir nicht genau sagen. Ich habe gerade ein sehr, sehr schönes, großes Buch erstanden, wo in dem im Übrigen auch Sachen von mir sind, wie ich mal kurz sagen will, nämlich Mads Meisterwerke Superhelden. Und da sind die gesammelten Ausgaben halt drin, oder Parodien drin über Superhelden aus den 50ern bis halt heute. Und die ersten paar Sachen waren tatsächlich eher noch Comic Parodien, also Parodien, die sich eben tatsächlich auf die Comic-Hefte bezogen. Und die tatsächlichen Filmparodien, die du gerade angesprochen hast, die kamen dann eigentlich erst so mit Batman. Also, was war das, 64? Und ja,
dazu
und,
muss ich mich nicht äußern.
Ja, jedenfalls ich bin heute nicht gut in Zahlen oder Jahreszahlen. Also das heißt mit anderen Worten, es muss sowas in dem Bereich gewesen sein, so 62, 63 vielleicht, dass sie halt irgendwann angefangen haben, dass das Mad eben so auszulegen, wie wir es, naja, zumindest an das wir uns heute noch erinnern, aus unserer eigenen Jugend und an dem sich halt das aktuelle Mad noch so halbwegs orientiert.
Sehr schön. Man verzeiht uns diesen kleinen Ausflug in die Geschichte von Mad Magazine. Und wir widmen uns dann dem Film, über den wir sprechen. Nämlich Geschichten aus der Gruft. Dauert gerade mal schmale 90 Minuten, trotz 5,5 Geschichten, wenn man so die Rahmengeschichte als halbe noch dazu nimmt. Und das heißt, wir haben viel Stoff auf kurzen, knackigen 90 Minuten verteilt und einiges, über das wir uns heute Abend unterhalten können.
Aha.
Beginnen wir wie immer mit der Inhaltsangabe.
Ja.
Heute Abend wird Moonshade uns nicht beehren in beiden Fällen. Und wir greifen zurück auf eine Inhaltsangabe bei der UFDB von einem User namens Java88 und der schreibt, während einer Besichtigungstour durch uralte Katakomben werden 5 Personen von ihrer Gruppe getrennt. Auf der Suche nach dem Ausgang treffen sie auf den Cryptkeeper, welcher ihnen ihr grausames Schicksal vorhersagt. Joanne tötet an Weihnachten ihren Ehemann, um an dessen Lebensversicherung zu kommen. Ich lasse jetzt mal die Details der Geschichten aus. Die Inhaltsangabe ist sehr, sehr lang.
Ah, okay.
Zweite Geschichte. Karl verlässt wegen seiner jungen Geliebten Susan seine Familie. Die beiden geraten in einen Verkehrsunfall. Dann geht's weiter mit der dritten Geschichte. Der rücksichtslose Baulöwe Elliot will seinen verwitweten Nachbarn Arthur loswerden, da dessen Grundstück recht wertvoll ist. Mittels einer Schmutzkampagne, in deren Zuge der freundliche Arthur mit bösartigen Valentinskarten bombardiert wird, soll dieser das Feld räumen. Dann geht's weiter mit dem Geschäftsmann Ralph, der bei einem Autounfall getötet wird und seine Frau Enid kommt in Besitz einer Statue, die ihrem Besitzer 3 Wünsche erfüllt. Das klingt sehr nach der alten Affenfurt, ich glaube, die wird auch zitiert.
Ja, zwei, dreimal wird sie erwähnt.
Und so entwickelt sich dann die Geschichte auch. Und zuletzt geht es um den selbstsüchtigen Major Rogers oder Major Rogers, der ein Heim für Blinde leitet. Allerdings investiert er die für die Blinden zugedachten Finanzmittel lieber in sein eigenes komfortables Leben. Der Heiminsassen stirbt und die Blinden rächen sich auf gar grauselige Weise. Mhm. Das war jetzt etwas frei vorgetragen, aber die Inhaltsangabe ist, wie gesagt, sehr lang und ich möchte jetzt auch nicht jegliche Pointe hier vorwegnehmen. Wir sprechen zum ersten Mal, glaube ich, über so einen Anthologiefilm.
Nee, das ist nicht ganz wahr. Wir haben auch schon über VHS gesprochen.
Ah, tatsächlich, ja. Mhm. Wie haben wir das damals gehandhabt? Haben wir angefangen mit der Geschichte, die uns am besten gefällt, oder haben wir uns chronologisch dann durchgehandelt?
Ich glaube, wir haben es chronologisch durchgewurschtelt, weil natürlich der Horrorfilm auch ja in der Rahmenhandlung voranschreitet und dann irgendwann eine Pointe hat.
Ja.
Und hier ist es ja letztendlich ganz, ganz ähnlich. Wir haben halt den, so im schönsten Hammer-Horror-Stil, halt die Pappmaché-Wände einer Gruft, die aber sehr hübsch aussehen, wie ich finde. Und Leute, die halt relativ, also aus meiner Sicht zumindest relativ unbeteiligt da irgendwie durchlaufen. Und die ominöse Warnung, man solle bitte den Führer halt nicht aus den Augen lassen, weil man sich halt so leicht verirren könnte. Und völlig klar, dass das genau als nächstes passiert. Und im Übrigen den ersten Hinweis, weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, aber auf die Pointe des Films letztendlich.
Ist mir nicht aufgefallen.
Ist mir nicht aufgefallen. Na, John Collins, das Denver Beast, verliert ihre Brosche.
Schweigen im Walde.
Ja. Okay, soll ich schon mal ein bisschen vorauseilen oder soll ich das mir bis nachher aufheben?
Hebst du für ein bisschen nachher auf.
Okay, ich hoffe, dass ich mich daran erinnern kann. Nötigenfalls erinnere mich bitte.
Ich werde dich daran erinnern, die Brosche, ganz, ganz wichtig.
Ja,
John Collins ist auch tatsächlich ja die erste Geschichte, beziehungsweise die erste Figur, Joanne spielt sie, deren Geschichte erzählt wird. Und damit können wir gleich mal loslegen. Lautet da All Through the House, ist auch, glaube ich, eine Geschichte aus World of Horror, sehe ich hier gerade, die auf der eine der allerersten Episoden der HBO-Serie auch basiert. Insofern kannte ich die Pointe bereits auf Minute 1, wie es jetzt eigentlich bei den meisten Geschichten der Fall war, leider. Aber wie gesagt, die sind eben auch nicht so stark und so smart erzählt wie Twilight Zone. Also Das tut auch dem Vergnügen keinen Abbruch, weil ich glaube, es ist auch die kürzeste Episode mit Abstand.
Nee, ich glaube, die mit dem Autounfall ist sogar noch kürzer.
Oh ja.
Ja. Aber ich glaube, was sie an Cleverness einbüßen, die Geschichten, machen sie durch Perfidität wieder wett.
Ja.
Weil das ist halt wirklich, ich glaube auch ehrlicherweise, das mag mit einer der Punkte gewesen sein, die halt Wertham und Konsorten so sauer aufgestoßen sind, dass es eben keinen moralischen Zeigefinger im eigentlichen Sinne gibt, sondern immer nur so ein etwas gehässiges, schadenfreudiges Zeigen mit dem Finger.
Mhm.
Ja. Und auf die Figuren dass im Prinzip die Moral nicht ausgesprochen wird, sondern ja, quasi immanent ist. Hier haben wir halt John Collins, die ihren etwas älteren Gatten mit einem Kamin.
Das ist ein Schürhaken.
Ja. Schürhaken, dankeschön. Danke. Ein Schürhaken erlegt und dann anfängt zu versuchen, zumindest die Spuren halt wegzuwischen. Offenkundig, weil sie ihm scharf ist auf die Versicherungspolice aus seinem Tresor. Gleichzeitig, und das ist natürlich das ist auch so ein schöner Hinweis einfach auf die Comic-Herkunft dieser Geschichte, wird im Radio dann eben von einem Irren erzählt, einem gewalttätigen, mordlüsternen Irren im Weihnachtsmannkostüm, der halt da durch die Gegend streift. Und es kommt natürlich, wie es kommen muss, der gerät natürlich genau an die Witwe von eigener Hand. Und das ganze Ding hat dann ein sehr unangenehmes Ende, wie ich finde.
Ja. Wir werden heute Abend wüst spoilern, wir kommen auch gar nicht drum rum.
Ich glaube
fast noch dramatischer wird es, glaube ich, später bei der Todesgöttin des Liebescamps, weil da, ich glaube, liegt auch sehr viel Reiz darin, den selber zu entdecken. Mhm. Die Absurditäten darin. Aber Tales from the Crypt, ja klar, da das ist auch eher plotlastig, zumindest was die Pointen betrifft. Wir werden sie wahrscheinlich hier allesamt ausbreiten. Aber wie gesagt, sie sind wenig überraschend. Und ich muss aber sagen, obwohl sie wenig überraschend sind, und bei All Through the House war es jetzt irgendwie noch viel weniger überraschend für mich, weil ich eben das HBO-Pendant dazu schon kannte, ich finde es immer noch, ich finde es immer noch sehr, sehr effektiv, diesen Grusel, den diese Episode da so hervorruft, überhaupt diesen Verrückten im Weihnachtsmann-Kostüm. Mhm. Das trifft irgendwie schon noch so einen Nerv. Und ich meine, ich glaube, es ist nicht ohne Grund so, dass es eben sehr, sehr viele relativ viele Horrorfilme gibt mit Mördern in Weihnachtsmannkostümen. Mhm. Ich glaube, so glaube ich, neben den oft zitierten Clowns, irgendwie so eine der beliebtesten Kinderfiguren oder mythisch überzeugten Kinderfiguren, die irgendwie immer gern für sehr grauselige Zwecke missbraucht werden. Also bei mir trifft es auf jeden Fall einen Nerv, wenn der Santa Claus dann vorm Fenster steht und rein will. Und ich mir Gedanken mache, okay, wie schafft er es jetzt in das Haus einzudringen? Zumindest war das der Gedanke, als ich erstmals die HBO-Adaption sah und dann die Pointe doch sehr stark fand, die dann eben offenbart, das Kind lässt den Weihnachtsmann ins Haus.
Ja.
Was besonders eben wehtut, nicht weil man denkt, okay, der macht jetzt halt Joan Collins oder Joanne, die Joan Collins spielt, platt, sondern mutmaßlich wird er danach das Kind auch noch abschlachten.
Mhm. Ja, richtig. Was uns glücklicherweise der Film erspart.
Mhm.
Aber natürlich, genau, das ist im Prinzip ist die Idee dahinter, hätte John Collins nicht selbst eben ihren Ehegatten umgebracht, dann wäre unter Umständen das Problem am Ende eben nicht aufgetreten.
Mhm.
Ja, also sie ist im Prinzip, sie ist eben nicht nur des Mordes schuldig, sondern sie ist vermutlich auch schuld daran, dass eben, dass sie selbst umgebracht wird und eben ihre Tochter vermutlich auch.
Ja.
Und das ist eben das Perfide daran.
Ja.
Gleichzeitig im Übrigen fällt mir gerade dabei ein, von wegen Spoilern und sowas. Es wirkt auf mich gerade so ein bisschen so, als würde man einen Witz erklären. Das macht auch keinen Spaß.
Nicht wirklich. Problematisch ist, ich finde es ein bisschen schwierig, muss ich ganz ehrlich sagen, mich von einer anderen Ebene auch dem Film zu nähern, zum Beispiel jetzt von der jetzt rein künstlerischen Ebene, was so irgendwie so die inszenatorische, die, 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 die Handschrift des Regisseurs zum Beispiel betrifft, ja, oder großartige Schauspielleistung oder das ist irgendwie perfide Drehbuch, weil diesbezüglich hat der Film zumindest in meinen Augen jetzt nicht so wahnsinnig viel zu bieten. Das heißt nicht, dass er schlecht gemacht ist. Er ist einfach gut gemacht, aber es ist so auf dem Niveau eines besseren TV-Films, muss man einfach sagen.
Ja, oder eben eines relativ billig runterproduzierten Hammer-Films auch durchaus, ne?
Ja, also man hat der Amicus oft zugeschrieben, so irgendwie so die in der zweiten Liga hinter Hammer zu spielen. Ich glaube, also es gibt ein paar schöne Amicus-Produktionen, aber man, klar, du hast vollkommen recht, man merkt im Film eben schon an, die haben da nicht mit dem allergrößten Budget gearbeitet. Und ich glaube, den größten Vorteil, den sie eben haben, ist, dass sie eine wirklich starke Besetzung haben.
Oh ja.
Also, wir haben bisher nur John Collins erwähnt, da werden später noch Peter Cushing begegnen und Patrick McGee.
Ja, das ist richtig. Ja. Genau, die offenkundig auch alle sichtlich Spaß dran hatten. Ich fand auch John Collins tatsächlich sehr gut. Ich kenne sie nämlich tatsächlich in sehr, sehr wenig Sachen, außer halt im Denver-Clan. Mhm. Und war durchaus ganz angetan. Davon, dass sie eben ein paar Jahre davor eben so eine solche Rolle, eine so undievenhafte Rolle gegeben hat. Fand das irgendwie ganz, ganz passend, ziemlich cool. Und natürlich genau an dieser Stelle sehen wir die Brosche eben, die ich schon erwähnte, zum zweiten Mal. Nämlich, wenn sie eben das Paket auspackt, das Päckchen, das Weihnachtsgeschenk ihres Mannes an sie und eben diese Brosche da drin ist.
Ja. Ja, sehr schön.
Nicht wahr?
Machen wir einfach mit der zweiten Geschichte weiter.
Genau, ich glaube, das hatten wir noch nicht ganz so erwähnt, weil wir erzählten ja, dass die fünf Leute da sich verirren in der Gruft, aber was wir nicht erwähnt haben, ist, dass sie eben auf den Cryptkeeper stoßen, der sie anhält, sich hinzusetzen und sie dann nach ihren Plänen fragt, beziehungsweise vor allem erstmal natürlich John Collins nach ihrem Plan fragt und halt immer sehr kryptisch, darauf auf die Fragen, wer er denn sei und was er denn wolle, antwortet und eigentlich mit Gegenfragen halt reagiert, woraufhin das halt umschwingt in die nächste Geschichte. Mhm. Also ich glaube, das ist auch nochmal für die Pointe des Films nicht ganz unwesentlich, das erwähnt zu haben.
Ja, ich weiß nicht, wann wir über die Rahmenhandlung reden sollen, vielleicht auch am Ende des Podcasts, also am Ende unseres Gesprächs über Geschichten aus der Gruft. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich wollte auf jeden Fall noch mal loswerden, dass ich die Rahmenhandlung für gerade noch so akzeptabel halte, insofern, dass sie eben versucht haben, quasi sie irgendwie nicht nur ein Bindeglied zwischen den Geschichten zu schaffen, sondern eben auch tatsächlich eine abgeschlossene Rahmenhandlung zu erzählen, die nicht einfach nur sagt so, okay, ich erzähle euch jetzt fünf Geschichten, goodbye und Abspann, wie es jetzt eben zum Beispiel auch in der HBO-Serie der Fall ist oder auch in den Tales from the Crypt Kinofilmen, den späteren. Aber es wirkt schon sehr, wie soll ich sagen, es wirkt sehr unnatürlich, dieses ganze Schauspiel, weil man eben auch die Hintergründe nicht kennt. Was machen diese Figuren da? Wieso haben ausgerechnet die da zusammengefunden? Ich weiß nicht, ob jemals so richtig klar wird, was sie überhaupt in diesem alten Gemäuer zu suchen haben.
Naja, das ist, doch wird es, mehr oder weniger zumindest. Es ist offenkundig was Übernatürliches, weil sie, er selber, also ich halte das für durchaus wichtig, du hast es auch selber vorhin gesagt, dass es ja 5,5 Geschichten sind, wenn man nämlich die Rahmenhandlung dazu zählt. Von daher ist es, glaube ich, schon ganz gut, dass wir das erwähnen. Und er fragt ja John Collins zum Beispiel ziemlich deutlich, warum sie denn da sei. Und sie meinte, sie weiß es auch nicht so genau. Sie ist halt an dem Friedhof vorbeigefahren und hatte irgendwie das dringende Bedürfnis, da jetzt hinzugehen. Und sich eben dieser Führung anzuschließen. Das ist jetzt sicherlich nicht die allerbeste und cleverste, aber das hatten wir ja schon mal, Prämisse. Dennoch ist es aber eben natürlich nicht ganz unwesentlich für nochmal die Pointe des Films. Und ich glaube, das ist durchaus, das sollten wir nicht mehr mit. Deswegen ritte ich eben auch gerade so auf der Brosche rum. Ja. Und deswegen versuchte ich auch gerade nochmal kurz zu erläutern, wie eben tatsächlich die Geschichten präsentiert werden. Weil es eben nicht nur einfach eine Anthologie ist, wie, was weiß ich, keine Ahnung, Katzenauge oder sowas.
Ja, ich glaube, vielleicht Ich finde auch die Pointe letztendlich stark, die der Film hat und irgendwie auch eine schöne Art, sich vom Publikum zu verabschieden und dann irgendwie zum Abspann überzugehen. Ich meine, letztendlich habe ich mich dem Film auch irgendwie sehr, sehr versöhnt und ich mag ihn auch. Ich hatte durchaus insgesamt meinen Spaß dran. Ich finde aber das grundsätzliche Setup so ein bisschen schwierig anfangs. Also ich hatte ein bisschen Not, so sagen wir, also Mühe bis zur zweiten, dritten Geschichte, mich an den Rhythmus des Films zu gewöhnen, weil eben alles sehr unmittelbar passiert und eben, wie gesagt, auch nicht wirklich irgendwie mit einer nachvollziehbaren Logik begründet wird. Es werden zwar Hinweise für gegeben, was der Grund sein könnte, warum die sich da zusammenfinden, aber es kommt eben auch alles sehr, sehr plötzlich. Also wenn der Cryptkeeper zum ersten Mal Joanne anspricht, und blenden wir auch dann relativ unmittelbar und nahtlos sofort in die erste Geschichte über. Wir befinden uns schon mitten in einer vollkommen anderen, in einem vollkommen anderen Setting, und es wird wenig dafür getan, irgendwie dann erstmal grundsätzlich uns irgendwie dort, sagen wir mal, dort irgendwie nochmal so ein bisschen Atmosphäre zu etablieren, sondern es geht sofort eben, die Handlung führt sofort irgendwie den nächsten Schlag, zack, 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 und vorbei und die nächste Geschichte. Also ich will damit vielleicht sagen, auf sehr umständliche Art und Weise, ich glaube, es hätte dem Film nicht schlecht getan. Es tut mir leid, wir kommen gar nicht dazu, die Geschichten zu diskutieren. Weil wir immer nur drum rumreden oder ich immer nur drum rumrede. Ich möchte damit sagen, blöd, einen Film zu diskutieren, den es nicht gibt. Aber ich hätte mich wahrscheinlich eher gefreut, wenn der Film irgendwie ein, zwei Episoden rausgekürzt hätte und den anderen, den guten Episoden, ein bisschen mehr Zeit gewidmet hätte. Vor allem der ersten, die ich sehr, sehr stark fand. Und wir können gleich über die zweite reden, die ich zum Beispiel sehr schwach fand.
Die zweite ist ein Unfall.
Die zweite ist die mit dem Unfall.
Und die fand ich voll effektiv.
Ja?
Ich fand die voll gut, ja.
Erzähl mal, warum?
Weil sie sehr, sehr kurz und knapp ist tatsächlich. Zum anderen, weil sie keine aus dem Hut gezauberte Erklärung liefert. Vielleicht auch ehrlicherweise, weil, sagen wir mal, die moralische Verfehlung da irgendwie ein bisschen deutlicher ist noch. Also die moralische Verfehlung und dann auch gleichzeitig die Retourkutsche. Weil ehrlicherweise, warum, also dass John Collins dann von dem Irren umgebracht wird, ist jetzt irgendwie tragisch und eben im Kontext eben der alten Geschichten sicherlich auch plakativ genug. Aber ist nochmal, außer einer gewissen Häme, hat das eben jetzt nicht wirklich einen großen Zusammenhang.
Ja.
Ja, und in der zweiten Geschichte, in der, ich weiß nicht, weiß leider nicht, wie er heißt, aber in der eben der Protagonist
Karl heißt er.
Karl, stimmt, ja, danke. Seine Familie verlässt und das ihm offenkundig auch ein bisschen schwerfällt, aber er ist halt irgendwie offenkundig so scharf auf seine Freundin, dass er eben das alles gehen lässt und dann eben einen Albtraum hat, den man nicht sieht, in einen Autounfall verwickelt wird, aus dem er dann von dem er erwacht und man das eben eine ganze Weile nur aus seiner Perspektive sieht und die Leute sind irgendwie, alle, die er trifft, sind halt erschrocken von ihm, bis er dann irgendwann feststellt, dass er offenkundig eine wandelnde Leiche ist, wenn er sein Gesicht sieht. Vorher hat er allerdings noch erfahren, dass das offenkundig schon alles 2 Jahre her ist, nur um dann aufzuwachen und halt in diesem Autounfall zu sein, also in dem Auto wieder zu sein, nach dem Albtraum, um dann gleich danach den gleichen Unfall zu haben. Fand ich ziemlich cool tatsächlich.
Das fandest du cool.
Ich finde, das ist super knapp, super kurz und ehrlicherweise genau auf der Ebene haben damals die Gespenstergeschichten funktioniert, für die ich ja auch eine ganze Weile gearbeitet habe. Tales from the Crypt war immer schon fieser als das deutsche Pendant, das halt dann Ende der 70er gekommen ist. Aber Gespenstergeschichten versucht natürlich genau auf dieser Ebene, oder versuchte immer auf dieser Ebene in irgendeiner Form mitzuspielen. Es war aber alles ein bisschen, es war unangenehm, aber es war freundlicher, habe ich so das Gefühl. Halt nicht ganz so Mord- und Totschlagig. Und mir gefielen diese Form von Pointen immer ganz gut.
Ja. Ich glaube, es gibt zweieinhalb Gründe, warum ich die zweite Geschichte nicht so gern mag. Ich glaube, das erste liegt einfach darin begründet, dass man der zweiten Story, glaube ich, am deutlichsten anmerkt, dass es da irgendwie so ein bisschen am Budget gehapert hat. Ich finde die ganze Szene mit dem Autounfall eher, Ja, sie haben es versucht, so ein bisschen abstrakt zu lösen. Man sieht dann so ein Modellauto und Modellabhang eben runterrauschen und der Rest ist eben mit rotierender Kamera gefilmt und Menschen in Nahaufnahme, die schreien. Hätte ich mir ein bisschen effektiver gewünscht. Das andere ist, und das ist vielleicht der halbe Grund, weil irgendwie fand ich es auch schön, weil es irgendwie so ein Gefühl der Vertrautheit vermittelt, ist eben, dass die ganze Geschichte, was jetzt so die erste Pointe betrifft, nämlich, dass er eben die wandelnde Leiche ist, stark vorhersehbar ist. Vorhersehbarkeit ist nicht so toll. Was toll ist wiederum, ist, dass es mich immer an Sachen erinnert, die ich nicht mag. Zum Beispiel die, ich weiß nicht, ob du diese H.P. Lovecraft-Geschichte der Außenseiter kennst, die ich immer sehr, sehr schön fand über, ach, die möchte ich jetzt nicht spoilern, aber die ist, die fußt auf einer ähnlichen Prämisse und ist eigentlich sehr, sehr schön erzählt, sehr, sehr viel stimmungsvoller, aber eben auch eine Geschichte, von der man irgendwie die Pointe, glaube ich, schon ab der irgendwie dritten Zeile erahnen kann. Grundsätzlich irgendwie ein schönes Motiv, allerdings irgendwie zum heutigen Zeitpunkt, im Jahr 2016, wo man das irgendwie alles schon mal in verschiedenen Variationen gesehen hat. Also, hat es mich ein bisschen kalt gelassen, weil ich eben wusste, was da kommt. Letztendlich ist aber dieser Überraschungseffekt mit der Reflexion im Tisch wirklich schön gemacht.
Vor allem, weil es so kurz ist auch
ja,
nur.
Ja,
also einmal,
ja.
Einmal ganz kurz und du weißt gar nicht genau, was hast du da gesehen. Vermutlich, also ich finde das Argument irgendwie heute ist das wirklich alles ein bisschen schon zigmal gesehen worden, finde ich ein bisschen schwierig, weil ich natürlich durchaus versuchen möchte, mir die Filme so anzugucken, als es gelingt mir natürlich nicht immer, aber ich würde schon ganz gerne sie in ihrem eigenen Kontext sehen.
Du, deswegen habe ich aber auch bewusst jetzt mich nicht bezogen auf irgendwas, was ich gesagt habe, ach, das war doch schon mal irgendwie 94 in dem Film so und so, ja, sondern nee, ich habe gesagt, okay, ich nehme es mal irgendwas.
Aber ich stelle mir zum Beispiel vor, dass halt einfach so diese sehr, sehr kurze Aufnahme, die dann sofort wieder weggeschnitten wird, vermutlich ein Publikum, das nicht so gewohnt ist, noch über Wochen und Monate verfolgen wird, weil sie nicht genau wissen, was es ist und sie können nicht zurückspulen.
Finde ich gut. Es ist ein schlüssiges Argument. Ich gehe da auch voll mit. Aber warum? Und ich meine, ich möchte die Frage wirklich stellen, weil du hast ja gerade gesagt, du findest diese zweite Pointe, also quasi die Tatsache, dass eben dann genau das passiert, was ihm eben, was er quasi schon in dieser geträumten Vision gesehen hat, findest du gut. Ich fand das, ich wusste nicht, was das sollte, ehrlich gesagt. Also ich finde es weder smart, noch irgendwie überraschend, zu sagen, ich wache aus dem Traum auf und oh, zum Glück ist der Traum vorbei und mir passiert dann genau das Gleiche wie im Traum und damit ja, endet die Geschichte.
Das ist im Prinzip wieder die erwähnte Häme, die eben diesen Geschichten grundsätzlich irgendwie innewohnt. Dass man wie gesagt, wie, tja, du, jetzt hast du es verstanden, aber nützt dir trotzdem nichts.
Ich weiß nicht.
Muss dich jetzt auch nicht überzeugen. Das ist auch eine ganz persönliche Einschätzung.
Ich glaube, ich hätte mich sehr, sehr gefreut, wenn die Geschichte einfach mit dem Blick in die Reflexion da in dem Glastisch geendet hätte. Weil es wäre noch viel böser gewesen. So bleibt wenigstens so ein bisschen Hoffnung vielleicht von wegen, ach, vielleicht überlebt er diesmal den Unfall. Aber so hätte die Geschichte damit geendet. Er ist ein Zombie und seine Geliebte ist blind. Und seine Familie, keine Ahnung, sonst wo. Ja, genau.
Vielleicht ist er auch in einer Zeitschleife gefangen. Das muss er immer wieder machen. Was weiß ich. Keine Ahnung. Das ist spekulativ. So Spekulatius. Ja. Gehen wir zu dritten?
Ja, gerne. Poetic Justice. Mhm. Das ist die mit Peter Cushing.
Ja.
Ja.
Na, 10 Jahre vor Top Secret spielt er einen alten, klapprigen Mann. Das fand ich sehr, sehr seltsam.
Und der Name ist perfekt. Ich liebe seinen Namen in dieser Episode. Er heißt Arthur Grimsdyke.
Ja, ja, ja.
Das ist genau der Name, den er tragen soll in jedem Film, in jedem Spiel.
Sehr schön. Er macht seine Sache ganz toll. Man hatte wirklich das Gefühl, er hat da echt Spaß dran gehabt.
Mhm. Und es nimmt einen wirklich mit, weil es ist tatsächlich wirklich, ich glaube, ungleich zu den ersten beiden Geschichten, die ich, wie gesagt, auch unterhaltsam finde. Und ich finde gerade die erste Geschichte auch sehr stark mit John Collins, aber ist er, glaube ich, so der erste, die erste Figur, das erste Opfer oder überhaupt als die erste Figur in dem ganzen Film, von der ich wirklich gesagt habe, um ihn tut es mir wirklich leid. Mhm. Da kann man wirklich mitfühlen, weil ihm wird so ein Hanebüchen, das weiß nicht, Himmelschreien ist Unrecht angetan im Laufe dieser kurzen Episode, dass man irgendwie die Tischkante beißen möchte.
Ja, in der Tat.
Und freut sich dann, insofern ist dann die Katharsis am Ende, wenn dann irgendwie die Pointe kommt und man sich quasi rächt aus dem Grab heraus. Das ist umso cooler.
Ja, was ich allerdings, sagen wir mal, also da habe ich zum Beispiel ein Problem mit der Pointe. Mhm. Weil ich finde, ganz, ganz kurz die Story nacherzählt, ein alter, sehr freundlicher Mann, der in einem kleinen, nicht sehr repräsentablen Haus wohnt und er selber ist, ich glaube, es ist ja Müllkutscher, beziehungsweise irgendwie so Straßenfeger oder sowas.
Ja.
Ist aber irgendwie sehr, sehr freundlich zu den Kindern der Nachbarschaft und all das und hat irgendwie liebe, nette Hunde und all das. Und der, sagt es ja vorhin, sein Nachbar will das Land haben und außerdem stört es ihn, er findet halt das Haus so ein Schandfleck und den alten Mann auch kaum zu ertragen. Und deswegen schmiedet er einen Plan, um ihn da wegzuekeln. Und dann werden ihm erst die Hunde weggenommen und dann schürt er halt so ein Misstrauen gegenüber seinem Verhältnis zu den Kindern, das auch nicht sehr freundlich ist.
Er bringt ihn um seinen Job.
Ja, genau, seinen Job verliert er auch noch und zu guter Letzt schickt er ihm irgendwie aus der gesamten Stadt, aus dem Dorf da, Valentinskarten, in denen er beleidigt wird und soll sich verpissen und möglichst am besten irgendwie gleich umbringen. Was er dann auch tut. Mhm. Und das tut ihm dann aber wohl offenkundig dann doch leid, dem Nachbarn. Und ein Jahr später kriegt er dann eine Valentinskarte im weiteren Sinne. Er findet Valentinskarten, was auch immer. Jedenfalls, genau das ist der Moment, wo Peter Cushings Charakter dann aus dem Grab aufsteigt und ihn halt umbringt und letztendlich dann seine eigene Valentinskarte schreibt mit dem Blut des Opfers und dem noch schlagenden Herz. Ich finde das schlagende Herz im Übrigen eine wirklich nette Idee. Das hatte was. Sah gut aus.
Es ist riesig groß. Es ist eher so ein Kuhherz.
Was ich halt sehr, sehr seltsam finde, ist, dass der sonst so sanftmütig dargestellte ältere Herr da, dann aber ein Jahr später eben so blutige Rache nimmt. Das finde ich schwierig.
Wenn du ein Jahr lang da im Torf liegst, dann ist eine Menge Zeit, sauer zu werden.
Ja, in mehrfacher Hinsicht, glaube ich.
Ja,
aber, ich fand das alles sehr effektiv. Ich fand das sehr, du hast völlig recht, sehr, sehr, sehr anrührig. Anrührend.
Ja.
Und und auch durchaus gruselig gegen Ende, aber nicht so kohärent.
Ja, die Pointe ist schwach tatsächlich, ja. Und sie ist liegt nicht in dem begründet, was wir eben vorher sehen. Ich meine, klar, man kann da irgendwie so einen gedanklich irgendwie den Umweg um zwei Ecken machen und sagen, also ja, klar, das ist eben ein herzloser Mann, an dem er Rache nimmt und insofern ist es irgendwie nur adäquat, dass er ihm eben das Herz rausreißt und es dann irgendwie seinem Sohn schickt als Valentinsgruß. Mhm. Aber du hast vollkommen recht, das ist nicht in der Figur des Arthur Grimsdyke da irgendwie begründet und ungleich zu den anderen Figuren, zum Beispiel in der fünften Episode, die sich dann auch rächen, denen man das eben abnimmt, dass sie eben genau das tun, was sie da tun. Mhm. Da hast du recht. Ich habe mir auch notiert, die Pointe schwach, aber der Weg bis dahin ist sehr. Ich verzeih's der Episode eben, weil der ganze Aufbau der Figuren bis dahin irgendwie so gelungen ist. Man muss sagen, es ist eigentlich ein ziemlich billiger Trick, natürlich einen grundgütig sympathischen Mann zu zeigen, der irgendwie mit Tieren kann und mit Kindern kann. Das ist ja immer, ich meine, wie kann man besser jemanden zeigen, der einfach nur irgendwie das pure Gute verkörpert, als ihnen zu zeigen, weiß nicht, dabei, wie er Kindern Süßigkeiten gibt und irgendwie Tiere liebt. Mhm. Und ihm genau das wegzunehmen und ihn quasi als Kinderschänder da in diesem Dorf zu denunzieren. Das ist natürlich alles ganz furchtbar. Ja, ich meine, das sind schon billige Tricks da natürlich, die da auf Drehbuchebene ihm verübt werden, aber sehr effektiv und klar, die Pointe. Es ist eigentlich so die einzig wirklich grausame Pointe des ganzen Films. Ich meine, die anderen Pointen sind auch durchaus schockierend und überraschend stellenweise, aber das ist, glaube ich, so der einzig wirklich blutrünstige Moment.
Ja.
Starke blutrünstige Moment im Film.
Der einzige, wie soll ich sagen, wo die Blutrünstigkeit aber auch nach Blut aussieht.
Ja.
Weil selbst wenn John Collins da den Gatten meuchelt, das ist ja eben, sagen wir mal, ein bisschen dicklicher und etwas erdbeerfarbiger Sirup.
Das ist richtig, ja. Ja, ja. Wish You Were Here ist die vierte Episode und ist, wie bereits vorhin schon erwähnt, eine Variation der Kurzgeschichte von W.W. Jacobs The Monkey's Paw, glaube ich, aus dem frühen 20. Jahrhundert. Mit der Affenpfote und den drei Wünschen, die sich da rächen. Eine Geschichte, die ja schon adaptiert wurde von, was weiß ich, von Schlag mich hier tot bis dort und inklusive der Simpsons, alle haben es gemacht. Und jetzt eben auch in, ja, hier in diesem Tales from the Crypt-Film. Und hier ist es aber keine Affenpfote, sondern eben eine, was ist denn, eine magische chinesische Statue.
Ja, so in etwa, ja.
Die drei Wünsche erfüllt. Und von diesem Vorteil macht eben Enid, die weibliche Protagonistin des Films, Gebrauch, nachdem ihr Mann Ralph ums Leben kommt.
Richtig, bei einem Autounfall wiederum.
Beim Autounfall wieder.
Ja. Genau. Nur, dass sie halt nicht alle Informationen hat und sich irgendwie dann mit ihren Wünschen ein bisschen, nennen wir es mal, verheddert.
Ja. Also jeder weiß eigentlich, was kommt und dass die Geschichte böse enden wird und die drei Wünsche natürlich sich irgendwie auf die eine oder andere Weise rächen werden, ist jedem schon klar, der die Geschichte sieht. Ich glaube, das war auch 1972 der Fall, das ist nicht nur heute der Fall. Mhm. Aber hier stellt sich immer die klassische Frage nicht nach dem What, sondern nach dem How. Mhm. Und ist das How gelungen? Was denkst du?
Also, mir hat die Geschichte mit am wenigsten gefallen. Mhm. Nicht, weil sie so vorhersehbar war, sondern weil sie teilweise etwas schlecht gespielt fand. Mhm. Ein bisschen überkandidelt. Und weil, ich weiß nicht so genau. Ich fand es als sehr problematisch, warum der Mann, der tote Mann quasi, dann beim Cryptkeeper rumhängt und eben nicht seine Frau, also Enid. Das ergab für mich alles keinen so richtigen Sinn, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ich hab's ja falsch erzählt. Er ist ja der den ersten Wunsch gemeinsam mit seiner Frau ausspricht, ne? Nämlich die nach mehr Geld. Oder ist sie das alleine?
Sie ist es alleine.
Ich glaube, was ihm angekreidet werden kann, ist einfach seine Inkompetenz als Geschäftsmann.
Mhm. Ja.
Er ist ja anscheinend hat sich anscheinend hochgradig verschuldet und vielleicht reicht das schon, um ihn zu ewigen Höllenqualen zu verdammen.
Und damit hast du die Pointe erzählt. Vielen Dank. Sehr schön. Einmal kurz im Nebensatz. Geil. Das macht dazu keiner so schnell vor. Okay. Nach. So.
Alle haben es kommen sehen.
Was? Wie?
Alle haben es kommen sehen, dass es zu Ende wird.
Ich glaube auch. Dennoch ist es halt so, ich fand die Sargträger irgendwie ganz lustig. Die kamen irgendwie so direkt aus dem Monty Python Sketch, hatte ich so das Gefühl. Und ich fand den Gekröse-Effekt ganz nett, muss ich ganz ehrlich sagen.
Oh ja, und ich habe nun gerade noch gesagt, das Herz ist der einzig wirklich stark blutrünstige Moment, aber wir haben natürlich hier noch was ganz Böses. Unangenehm, ja.
Ja. Aber wie, ansonsten fand ich sie relativ schwach, die Folge.
Ich glaube aber, wir haben immerhin ganz gut daran getan und nicht jetzt irgendwie jede Pointe vorweggenommen. Also ich glaube, es bietet noch jetzt genug Raum, die Geschichte für sich selber zu entdecken.
Ja.
Das endet auf jeden Fall vor allem für den toten Ehemann nicht besonders gut.
Nein, sicherlich.
Ich fand es ganz hübsch, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja. Also. Wohl wahr. Genau, und dann haben wir eigentlich schon die relativ lange Schlusssequenz, ne?
Ja, die letzte Geschichte heißt Blind Alice, ist auch wieder relativ gut besetzt in der Hauptrolle, also als federführendes Opfer dieser Geschichte der bösen Machenschaften von diesem bereits erwähnten Major Rogers, gespielt von Nigel Patrick, sehen wir eben Patrick McGee, den wahrscheinlich die meisten nicht mal aus Clockwork Orange kennen, aber
ja.
Richtig. Ja. Sehr, sehr bekannter Darsteller.
Ja. Sehr prägnantes Gesicht auch durchaus und er macht auch seine Sache sehr gut.
Genau, er macht seine Sache wunderbar. Ich mag es, wenn Blinde, und es ist irgendwie, wenn Blinde nicht mit in der Art gespielt werden, wie es Al Pacino tut in Der Duft der Frauen.
Ja.
Ich reiße meine Augen auf so weit wie möglich und starre irgendwie so schräg an der Kamera vorbei.
Mhm.
Und Patrick McGee macht das wirklich gut. Also da würde ich sagen, er ist ein besserer Schauspieler als Al Pacino, aber.
Zumindest kann er besser einen Blinden darstellen, ja.
Ja, auf jeden Fall.
Genau, ein unangenehmes, menschenunwürdiges Regime von diesem Major, der das Blindenheim übernimmt und sich einen Scheißdreck drum kümmert, wie die armen alten Leute da leben und letztendlich dann eingesperrt wird von ihnen und durch einen sehr unangenehmes Labyrinth gescheucht wird. Also da hatte ich auch so bei mir, das ist, also wie soll ich sagen, die gleichzeitig wird ja auch sein Hund eingesperrt und dass er letztendlich das Opfer seines Hundes werden soll, das sieht man ja irgendwie auch drei Meilen bei Bodennebel. Also das ist, glaube ich, nicht so schlimm, aber wie das tatsächlich vorbereitet wird, ist halt wirklich, wirklich gut.
Ja.
Bin ganz, ganz, ganz angetan gewesen von dieser von der Vorbereitung der kommenden Szene, die dann eben auch noch so, also ich muss mal ganz ehrlich sagen, ich hatte bei einigen Stellen des Films das Gefühl, sie sind ein bisschen unnötig lang geworden.
Auf jeden Fall,
ja. Und so ein bisschen behäbig alles in allem, und vielleicht hätte man sogar noch irgendwie 5 bis 10 Minuten kürzen können, um dem halt eine richtig richtige knackige Länge zu verpassen. Aber hier in der Story funktioniert das eben sehr, sehr gut, dass er eben nicht durch dieses Labyrinth schnell geht, sondern dass er halt wirklich sehr, sehr langsam muss, und dann spätestens, wenn er an die Rasierklingen kommt, hat er gar keine andere Chance, als sehr, sehr langsam zu sein. Was dann aber natürlich nach hinten losgeht. Und da, also, wie soll ich sagen, das ist, da haben sie mich auch tatsächlich kurz gekriegt. Einfach die, du hast natürlich völlig recht, wir müssen spoilern, es geht nicht, also das machen. Diese, nochmal, dass der Hund letztendlich den Major anfallen wird, war klar. Dass nachdem er eben durch die Rasierklingen durch muss, dass er dann da nicht so einfach wieder zurückkommt, war auch klar, dass er unter Umständen sich entscheiden muss, werde ich jetzt von den Rasierklingen zerschnitten oder von meinem Hund zerfleischt. Auch das war klar. Dass aber Patrick McGee das Licht ausmacht, das war mir nicht klar, das war eigentlich ziemlich cool. Dachte ich mir, das ist wirklich finster, ja.
Ja.
Auch gerade natürlich in Anbetracht der Tatsache, dass es natürlich um die Misshandlung des Majors an den Blinden halt geht.
Ja.
Das war tatsächlich die eigentliche poetische Gerechtigkeit, hatte ich so das Gefühl.
Ich finde, das ist super gespielt, es ist weitgehend gut geschrieben. Es ist, die Pointe ist auch wahrscheinlich die beste des ganzen Films. Ich denke aber auch, dass du es gerade eben angesprochen hast, also nämlich die Tatsache, dass sich die Episode so ein bisschen zu lang anfühlt, ist so ein bisschen die einzige Schwäche, die ich benennen kann. Irgendwie so ein bisschen fehlt der Episode der richtige Rhythmus. Also diese ganze Sequenz, in der eben die Blinden Insassen dieses Blindenheims. Man merkt übrigens auch daran, dass das eben Geschichten aus den 50er Jahren sind. Ich glaube, im Jahr 1972 hätte so eine Institution wie das Heim für Blinde, was gefüllt ist mit Menschen, auch jüngeren Menschen, denen eben nichts fehlt, bis auf die Tatsache, dass sie blind sind.
Ja.
Ich weiß nicht, ob sowas im Jahr 72 noch so gegeben hätte in der Form. Also quasi, wo einfach blinde Menschen nur aufgrund der Tatsache, dass sie eben blind sind, verhungern.
Ja.
Und da nicht irgendwann auch die Polizei oder das Sozialamt vor der Tür steht und sagt, was passiert hier eigentlich?
Ja.
Aber gut, es ist basiert auf einer Geschichte aus dem Jahr 55. Vielleicht war das noch so ein halbfinsteres Mittelalter in der Hinsicht. Aber ja, so ein bisschen fehlt der Geschichte irgendwie der Rhythmus. Auch gegen Ende. Ich finde die Pointe super. Ich finde es ein bisschen schwach, dass sie irgendwie da nicht den Mut haben, vielleicht einfach so für 5 oder 10 Sekunden einfach mal so die schwarze Leinwand zu zeigen, sondern dann irgendwie komplett, also sofort aus dem, ich leg den Lichtschalter um, sofort wieder überblenden zum Cryptkeeper und eben diesem Major Rogers, der in der Gruft steht und sich da diese Geschichte erzählen lässt.
Mhm.
Da hätte ich mir so ein bisschen einfach mehr, ein bisschen besseres Gefühl für Rhythmus, erzählerischen Rhythmus gewünscht. Einfach da auch einfach um dem Zuschauer die Möglichkeit zu geben, das zu verdauen, was sie gerade gesehen haben. Weil es ist schon unangenehm.
Ist das genau der Grund, dass sie es abschwächen wollten. Aber mir ist es auch so nicht aufgefallen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich fand das zumindest, was du gerade gesagt hast, fand ich sehr effektiv. Licht aus, dann halt gleich wieder in die Gruft. Fand ich gut. Also ich hab da vielleicht wirklich einen anderen Blick drauf, aber mich hat das gar nicht gestört. Wie hat andere Sachen dann eher. Also mich hat dann einfach so zum Beispiel diese lange gezogene Sequenz eben, wenn er immer wieder zu dem Major kommt und um was bittet und dann wird er weggeschickt und sowas, das wirkt so für mich ein bisschen wie ein Witz, der aber nicht komisch war. Und, also die Situation ist ja auch nicht komisch, aber ja. Ne, so wie Witze, in denen halt irgendwie ein Mann dreimal hintereinander zum Arzt kommt und immer immer das Gleiche hört oder so, bis dann nochmal über die Pointe kommt. Also von daher weiß ich nicht so genau. Aber wir hatten gerade das zum Schluss, das fand ich genauso, wie es war, richtig gut.
Apropos, die Episode ist zu lang. Wir müssen mal langsam zum Ende unseres Filmgesprächs kommen.
Richtig,
und mal irgendwie jetzt über die Rahmenhandlung noch kurz reden.
Ja, genau. Die nämlich, und das finde ich halt das Wichtige und das Witzige, und die Brosche ist halt der erste Hinweis dafür, nach den Geschichten spielt.
Mhm.
Man hat die meiste Zeit, zumindest mir ging es so, das Gefühl, dass den Leuten vom Cryptkeeper Möglichkeiten gezeigt werden, wie sie sich falsch verhalten könnten, wenn sie eben ihr Verhalten nicht ändern, wenn sie ihre Pläne nicht ablegen und wenn sie nicht umkehren und über ihr Leben nachdenken, wenn man so möchte.
Mhm.
Ja, und ganz zum Schluss kommt raus, nee, das haben die alle bereits gemacht und jetzt sind sie hier quasi in so einer Art Vorhof der Hölle und haben sich ihrem Schicksal quasi dann zu ergeben.
Die Logik dieses filmischen Universums bringt es eben mit sich, dass, damit die Pointe irgendwie so rational erklärbar ist, irgendwie anscheinend dann vorausgesetzt wird, dass die Figuren, die eben in der Hölle oder in diesem Vorhof der Hölle landen, offensichtlich vergessen haben, was sich kurz vor ihrem Tod abgespielt hat.
Richtig, ja. Ja, dass sie auf einmal an diesem Ort sind und nicht mehr wissen, was das anderes war. Ja, klar. Ja, also im Prinzip, keine Ahnung, wie Bruce Willis oder so, ne? Der das eben auch nicht mehr weiß.
Bruce Willis das auch nicht mehr weiß. In welchem Film sind wir jetzt gerade?
Sixth Sense.
Ah, okay.
Ja. Genau, jedenfalls, aber eben genau dieser Hinweis, dass sie die Brosche am Anfang verliert, die sie erst in der Geschichte geschenkt bekommt, ist halt ein Hinweis darauf, dass die Geschichte offenkundig vor ihrem Eintritt in die Gruft spielen muss.
Ja.
Das fand ich nicht unclever.
Ja. Clever. Vielleicht noch eine Frage. Ist das Ende ein sehr, sehr, sehr moralinsaures Ende oder ein abgrundtief amoralisches Ende? Das habe ich mich nämlich wirklich gefragt. Ich glaube, es bietet dem Zuschauer wirklich beide Möglichkeiten, das so oder so zu interpretieren. Wir haben oft Sachen fallen lassen, wie irgendwie die böse Pointe oder das verdiente Ende oder Häme und solche Begrifflichkeiten eben. Oder wir haben uns daran gefreut, dass eben EC Comics, und davon haben sehr viel, viel auch Kritik einkassiert, eben, wir haben es am Anfang erwähnt, eben so unmoralisch waren, also verdorben und irgendwie eben nicht das Gute siegt und am Ende zahlt sich die gute Tat immer aus und pipapo. Das Ende könnte man allerdings hier, also das Ende dieses Tales from the Crypt Anthologiefilms allerdings auch als sehr moralisierendes Ende beurteilen. Denn keiner der Bösen kommt davon und sie landen offensichtlich an keinem angenehmen Ort.
Ja. Wenn man denn wollte. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich will, aber es hat letztendlich eine ähnliche Form von Ausweglosigkeit, ne?
Ja.
Wie auch die Pointen der einzelnen Geschichten. Und habe das Gefühl, dass da eigentlich gar keine wirklich, doch, sicherlich in irgendeiner Form wird ein moralisches Urteil gefällt. Muss ja. Ansonsten funktioniert das ganze Konzept der Hölle da ja nicht. Aber gleichzeitig habe ich irgendwie dieses Gefühl, es ist halt irgendwie ausweglos, ist es halt eben dann nicht mit der Schadenfreude zu erklären. Schwierig. Ich mag mich da nicht festlegen.
Ja, ist wirklich schwierig. Ja. Aber der Film will es ja auch nicht. Und ich finde das eigentlich auch. Wir haben ja gerade gesagt, das Ende, wir empfinden es relativ smart, auch wie der Film diese Geschichte vorbereitet, diese Pointe vorbereitet. Und ich fand das eben auch sehr schlau. Was wir überlassen dir als Zuschauer quasi die Entscheidung, wie du das jetzt deutest.
Ja, ich fand irgendwie nett, dass der Cryptkeeper Next sagt. Und ich finde, damit hätte die Sache enden müssen, dass er dann nochmal irgendwie zum Publikum spricht, denke ich mir, komm. Das ist ein bisschen schlockig, oder?
Ja, und es ist so 1:1 aus den Comics eben entnommen.
Trotzdem. Ja, man, der hätte natürlich auch sagen können, seltsam, aber so steht es geschrieben.
Sehr schön.
Um nochmal meine Gespenstergeschichten zu erwähnen, ja.
An zweiter Stelle heute Abend sprechen wir über die Todesgöttin des Liebescamps. Love Camp, ich glaube Divine Emmanuel und diverse andere Titel trägt dieser Titel als Exportversion, die da auch mal aufgehübscht wurde, glaube ich, für den nicht deutschen Markt mit nachgedrehten Sexsequenzen. Aber die offizielle Kinofassung ist schlanke 75 Minuten lang und die haben wir uns eben auch angesehen. Und die enthält genug Sex und Titillation und Sleaze und allen möglichen Quatsch, glaube ich, um uns Freude zu bereiten in der nächsten halben Stunde, in der wir über den Film reden werden.
Vor allem Quatsch. Ja.
Ein Film, den ich für gleichermaßen großartig wie nahezu unrezensierbar halte, befürchte ich.
Ja, der macht es einem bestimmt nicht einfach.
Ja.
Aber gleichzeitig, wie ich neulich schon mal sagte, als wir über John Landis gesprochen haben, ich habe in letzter Zeit sehr viel Spaß an den Filmen, die wir so auswählen, ja, weil sie wirklich oftmals jeder Beschreibung spotten und der ist ganz oben dabei. Ja. Ich glaube, sowas habe ich noch nicht gesehen. Und ich habe wirklich viel Scheiße gesehen, aber das ist echt, also ich meine, wir nehmen einfach erstmal Christian Anders. Ja, ein Schlager-Fuzzi, der in den 70ern, ja, wie soll ich sagen, ja, durchaus Erfolg hatte. Ich meine, sein größtes Ding ist natürlich wie immer noch, es fährt ein Zug nach nirgendwo. Ich glaube, ich gehe nicht vorbei. Ja. Keine Ahnung. Also wirklich einige Sachen halt gemacht, mit denen er wie die Hitparade rauf und runter halt auftrat und auf einmal beschließt er irgendwie als Karatepriester in einem Film
Laura Gemser.
Ja, Laura Gemser, dankeschön. zu spielen, in denen irgendwie die meisten Leute dauerhaft nackt rumrennen und es um sehr eigenartige Konzepte von Liebe, Frieden, Sex, Prostitution, Gewalt, Muskeln, Geld und amerikanischen Senatoren geht.
Ja, ja, ja. Es passte ganz gut zum Gespräch, was ich letztens mit meiner Frau geführt habe über Schauspieler, die irgendwie was aus ihren Karriere machen und eben nicht. Und wir haben irgendwie, weiß ich nicht, ich glaube, wir haben irgendwie einen Tatort geguckt oder versucht, einen Tatort zu gucken, dann wieder irgendwie entgeistert nach 5 Minuten abgeschaltet, weil es einfach furchtbar war. Und ich glaube, es war einer mit Jan-Josef Liefers, haben wir uns darüber unterhalten, weil es irgendwie Thema Jan-Josef Liefers, das machen eigentlich die Leute, erfolgreiche Schauspieler, erfolgreiche Künstler mit ihrem Geld und ihre Karriere, und ich glaube, Liefers musiziert ja mittlerweile hauptsächlich in seiner Freizeit, wenn er nicht gerade Tatorte dreht, weil er kann sich's ja leisten. Das ist irgendwie unser größter deutscher Fernsehstar gerade, und kam dann irgendwie auch auf Christian Anders zu sprechen, und ich hatte den Film eben gerade gesehen und sagte, ich muss dir was zeigen. Und habe ihr dann diverse Ausschnitte gezeigt und gesagt, guck mal, das macht ein Schlagerbade, der mal irgendwie, klar, 2,5 große Hits hatte, mit seinem Geld. Er macht sowas wie Die Brut des Bösen, was er, glaube ich, ein Jahr vorher produziert, gedreht hat, und Die Todesgöttin des Liebescamps.
Übrigens, die Brut des Bösen hat er sogar geteasert in der Disco mit Ilja Richter. Das hatte ich mal gesehen. Ganz furchtbar.
Unfassbar. Also, Todesgöttin des Liebescamps ist wirklich ein unfassbarer Film, weil er eben so diese seltene, diesen ganz selten anzutreffenden Nervkitzel zwischen, es ist ein unfassbar inkompetent gemachter Film, gleichzeitig ist aber auch mit einer Reinheit des Herzens inkompetent und einfach nur belustigend, dass es irgendwie eine wahre Freude ist. Es ist kein Sharknado und es ist auch kein, weiß ich nicht, irgendwie Megalodonsaurus Teil 4 gegen Snake Monster 14 oder so. Also es ist wirklich, ich glaube, er wollte wirklich, ich weiß nicht, er wollte eben Lebensgefühl zum Ausdruck bringen, was ihn eben damals umtrieb. Und das war eben vielleicht der Wunsch, einen ja quasi Sektenführer, Zuhälter mit, weiß nicht, doch irgendwo reinem Herzen zu verkörpern.
Ja, aber das ist... Entschuldigung, aber das war so eine schöne Zusammenfassung. Aber das ist, ich glaube, das ist genau das Problem des Films, dass der sich einfach nicht darauf einigen kann, was er eigentlich will. Mhm. Ja.
Ist das Problem des Films oder das große Plus?
Ich weiß es nicht. Ich möchte auch so nicht zynisch klingen, ehrlicherweise. Nein. Aber ich meine, ich hatte auch durchaus meinen Spaß dabei. Ich finde ihn auch gar nicht so inkompetent gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich finde, nicht dauerhaft, nicht die vollen 70 oder 72 Minuten, die er da hat. Aber er hat durchaus so ein paar Anklänge, wo man das Gefühl hat, zumindest der Mensch, der die Kamera gehalten hat, hat durchaus so ein bisschen versucht, interessante Sachen einzufangen, wie er sich vielleicht mal bei Russ Meyer abgeguckt hat oder so. Also die ein oder andere nicht ganz uninteressante Perspektive und vielleicht auch durchaus so ein Versuch eben einfach auch so ein bisschen mit der Visualität zu spielen.
Ja, ja.
Also ich denke da zum Beispiel an die ein oder zwei Musikeinlagen, die der Film ja hat. Christian Anders konnte sich jetzt ja nicht nehmen lassen, eben den Soundtrack noch zu machen und das ganze Ding zu produzieren und so. Nur sprechen durfte er nicht alleine, wurde von Heiner Lauterbach synchronisiert. Genau, aber jedenfalls, das Ding ansonsten ist aber auch durchaus recht kohärent geschnitten zum Beispiel. Also das Ding ist nicht, es ist eben nicht auf so einem komischen Low-Budget-Niveau. Mhm. Das Ding kann sich durchaus zumindest in die Reihe von so Soft-Pornos, wie sie eben damals liefen, gesehen und ich glaube muss ich ihn nicht mal unbedingt schämen dafür. Zumindest rein auf der visuellen Ebene.
Jein. Ich glaube, wir sind zu akademisch. Ich glaube, wir werden das irgendwann abschalten oder vielleicht sollten wir noch ein bisschen versuchen, zumindest den Film ernst zu nehmen. Also erstmal möchte ich vorwegschicken, ich glaube, wir fanden den Film extrem unterhaltsam und eben aus seiner Inkompetenz auf vieler Ebene, jetzt auf technischer nicht unbedingt, aber irgendwie in vielerlei anderer Hinsicht ist der Film schon einfach sehr belustigend und ich möchte auch gerne mal mit jemandem reden, wenn sich dann irgendwie jemand dazu veranlasst fühlt, irgendwie über Facebook oder in den Blog-Kommentaren, der sagt, nein, das ist irgendwie ein authentisches Meisterwerk und ich liebe diesen Film und der hat ungeahnte Qualitäten, von denen wir keine Ahnung haben und ich kenne sehr, sehr viele Leute in meinem erweiterten Freundeskreise über soziale Netzwerke, die sich ja selber selbst sowas angucken wie irgendwie Zombie-Massaker auf den Malediven 4 und sagen, da steckt noch irgendwie künstlerischer Anspruch drin. Also es gibt bestimmt auch Leute, die sich Todesgöttin des Liebescamps angucken und sagen, da das ist irgendwie vergleichbar mit 2001 oder Der Pate.
Ja, so weit würde ich ja nicht gehen wollen. Deswegen hatte ich ja den Vergleich eher zu anderen Softporn.
Ja, ich glaube, der Film, was heißt technische Qualität? Ich glaube, der Film profitiert sehr von seinem Setting. Das ist auf jeden Fall, bietet einige Schauwerte. Der Film ist in Griechenland produziert. Das wird immer auch gesagt. Der Film ist eine deutsch-griechische Koproduktion. Ich weiß nicht, ob da irgendwie Geld aus Griechenland geflossen ist. Ich konnte jetzt keine griechischen Darsteller ausmachen. Es gibt ein paar Leute so hinter den Kulissen, die offensichtlich Griechen sind und ansonsten habe ich das Gefühl, die Griechen, die in dem Film auftauchen, sind irgendwie arme Menschlein, die nicht geahnt haben, in was sie da reingezogen werden, die man irgendwo am Strand getroffen hat, die man gesagt hat, hier, komm doch mal mit, wir drehen eine lustige Szene und wir synchronisieren dich dann komisch nach. Und das passt dann schon irgendwie in die Handlung. Wir schneiden das so rein, dass es Sinn ergibt. Oder auch nicht. Es ist nicht komplett verkehrt. Die Kamera wackelt nicht. Interessante Kameraperspektiven definitiv, wenn zum Beispiel irgendwie die Frau, die da einen Spagat vollübt im Laufe des Films, dann irgendwie mit der Arschritze zuerst von unten nach oben gefilmt wird. Finde ich ganz super.
You have a way with words.
Ja, ist wirklich sehr, sehr, sehr gelungen. Das ist Russ Meyer-esque. Also da in dem Moment dachte ich, okay, da ist einer in die richtige Filmschule gegangen. Aber viele Szenen sind auch einfach absurd zusammengeschnitten, voller Anschlussfehler. Teilweise,
ja. Also was mir ganz massiv aufgefallen ist, ist die mal anwesende und mal fehlende Brille von Christian Anders beim Autofahren. Das ist mir aufgefallen, sicherlich. Aber es ist eben nicht so, als würde man dem Ganzen nicht folgen können.
Nein, das ist richtig.
Also es ist eben nicht so wie ein Grindhouse-Stückelwerk oder sowas.
Ja, es ist kohärenter als Django Nudo.
Ja.
Vielleicht auf The Room-Niveau, würde ich sagen, ist so die Handlung. Also ungefähr auf dem Qualitätslevel. Also es gibt schon irgendwie, im weitesten Sinne kann man nachvollziehen, was die Figuren da tun, wenn man sich mit dem Gedanken anfreunden kann, dass die Figuren alle komplett dement sind.
Ja, das ist auf jeden Fall, ich glaube, das ist wirklich eine Grundannahme, die man da irgendwie ransetzen muss, weil, wie gesagt, ich glaube, das große Problem oder eben vielleicht auch die große Freude daran ist eben, dass ganz viele Sachen erwähnt werden und dann werden sie aufgebaut in irgendeiner Form zumindest, wenn es nur in drei Sätzen ist, aber sie werden nicht wirklich weiterverfolgt oder aber bewertet.
Ja.
Das finde ich jetzt zum Beispiel ein ganz, ganz schwieriges Ding. Ich meine, eine der allerersten Szenen, die wir haben, nachdem Christian Anders mit seiner erschreckend schlechten Frisur, das für die 70er, aber ich dachte mir wirklich, wer hat denn die Frise verpasst, dachte ich so bei mir. Dann eben praktisch den Jesus Christ Superstar da irgendwie geben darf am Strand, inklusive Bergpredigt. Was ist das? Dünenpredigt? Was weiß ich. Jedenfalls, das Erste, was wir von ihm mitbekommen, ist ja im Prinzip, dass er nicht unverantwortlich ist für die Prostitution, die Zwangsprostitution seiner Jüngerinnen.
Darf ich daran mit der OFDB-Inhaltsangabe anschließen? Weil die hat ein bisschen andere Deutung. Und die Deutungshoheit der OFDB-Kritik liegt bei einem User namens Happy Harry mit dem Harten. Ein altes Pseudonym von dir, oder?
Ja, so kennt man mich.
Manchmal tut der Blick in den Spiegel weh.
Ich glaube, wir müssen abbrechen. Ja.
Aber Happy Harry mit dem Harten. Happy Harry mit dem Harten schreibt hier. Schreibt hier.
Entschuldigung.
Der naive und gutherzige Dorian wirft mit seinem Charisma und seinem Gesang stetig neue Mitglieder für eine bizarre Sekte an. Diese wird angeführt durch die Göttliche, also gespielt von Laura Gemser, und mit harter Hand regiert, obwohl die Mitglieder in einer Kommune leben und den ganzen Tag nicht viel anderes machen als nackt umhertanzen, sind echte Gefühle verboten. Oberflächlicher Sex ohne jegliche emotionale Bindung, Zuwiderhandlungen werden bestraft. Diese Herrschaft hält die Göttliche aufrecht durch die Verblendung der Sektenmitglieder und durch die Unterstützung ihres muskulösen Leibwächters Tanga. Das alles funktioniert bestens, bis sich Christian, da heißt es plötzlich Christian, nein, das ist Dorian, unsterblich in Patricia verliebt. Die heißt, glaube ich, auch nicht Patricia, ich glaube, die heißt Susan.
Ja.
Da ist nicht, also, ich weiß nicht, Happy Harry mit dem Harten ist irgendwie das Blutbild.
Das machst du mit Absicht.
Nein. Ich glaube, Happy Harry ist einfach das Blut irgendwo anders gerade hingeflossen. Also, er verliebt sich in die Tochter eines einflussreichen Politikers. Das System gerät außer Kontrolle und es kommt zu Chaos innerhalb der Sekte. Oh. Mit der Sekte finde ich Stichwort Sekte auch immer ganz schön, dass sie sich selber auch immer als Sekte bezeichnen. Also,
ja, natürlich. Ja.
Wir haben doch hier so eine schöne Sekte, sagt er, glaube ich, einmal. Ich weiß gar nicht, wo das Problem ist.
Also genau, ansonsten nicht ganz so verkehrt, aber dennoch, ich meine ganz ehrlich, ich war ja gerade dabei, diese Szene da zu beschreiben, und wie hat Christian Anders meditiert da so vor sich hin, und zwei muskelbepackte schwarze Aufseher oder sowas, schleudern eben ein rothaariges Mädchen rein, das sich eben einem Kunden verweigert hat, der ja schon bezahlt hätte.
Ja, genau.
Ja? Und Dorian muss ihr jetzt dann erstmal erklären, dass es halt irgendwie total wichtig sei, dass sie das halt alles machen, weil eben ansonsten könnte die Sekte ja nicht finanziert werden. Und das alleine mag ja auch ehrlicherweise schon dann der Grund sein, warum dann letztendlich die Bullen dazukommen, auf den Plan treten. Abgesehen davon, dass halt Leute verschwunden sind und so. Aber diese Problematik. Ich meine, das rothaarige Mädchen kommt dann nochmal irgendwann vor, und zwar, wenn sie eben einen der vorbeieilenden Geschäftsleute, wenn eben Dorian da gerade mal wieder seine Fischmarktpredigt hält, ja, irgendwie quasi dazu auffordert und irgendwie für 1000 Drachmen sie ihm Französisch macht. Einfache Freuden der Menschheit. Jedenfalls, das wird doch mal kurz erwähnt, aber es kommt nie zum dass das halt eine Problematik darstellt in irgendeiner Form für die Figuren, für die Sekte, für das Konzept der Sekte, wird nicht weiter thematisiert.
Ich bin auch nicht drüber hinweggekommen. Ich weiß nicht, wie dieser Film tatsächlich den dramatischen Bogen schlägt von dem hier Happy Harry, man nennt ihn mit naiv und gutherzig. Tatsächlich wird er auch so eingeführt, wie er da am Strand rumläuft und sein Liebeslied singt, Love, Love, Love. Ja. Das singt er ungefähr 6 bis 8 Mal in dem Film.
Ja, ich hab ja schon bei Facebook geschrieben, das noch 3 Mal gesungen, hätte ich mir die Single gekauft.
Und er wird tatsächlich als Sympathieträger, wenn auch auf sehr, ja, also etwas tollpatschige Art und Weise eingeführt, aber irgendwie als Sympathieträger etabliert. Und dann sehen wir ihn eben in dieser Szene, wo er da irgendwie ein Sektenmitglied, Prostituierte wider Willen abklatscht und sagt, du schläfst mit jedem, der dir Geld dafür zahlt, sonst irgendwie fliegst du raus oder wirst du ausgepeitscht oder sonst irgendwas.
Ja. Und sie sagt, sie will doch nur ihn, weil sie ihn so sehr liebt.
Ja, und er wohnt auch eben diesen Auspeitschungen bei, ohne irgendwie jemals mit der Wimper zu zucken. Und ich dachte in diesen Momenten so, ach, das ist aber gar nicht unmutig, dass Christian Anders anno 1981 sich hier wirklich in einer Schurkenrolle inszeniert. Aber
ja, als ziemlich klarer, wenn auch ein bisschen dämlicher Zuhälter.
Aber er hat es offensichtlich nicht verstanden. Nö. Er sieht sich offenbar immer noch als Good Guy. Das
ja, aber das zieht sich ja noch weiter, dieses merkwürdige Fehlverständnis der eigenen Story. Mhm. Na, ich meine, wie wird denn Laura Gemser eingeführt? Erstmal gar nicht visuell, sondern ich glaube nur per Stimme, und dann danach sieht man sie auch nicht ganz, sondern glaube ich nur ihre Hände oder Füße, so wie in der Badewanne, während halt der Tanga, dem ich wahnsinnig gerne mal die Luft rausgelassen hätte.
Ich fand den toll, der ist toll.
Er hat einen wirklich fiesen Schnurrbart. Jedenfalls säuselt sie ihm halt zu, also offenkundig ist sie auf irgendeiner Yacht, die finanziert wird von Sekten, Dependancen auf der ganzen Welt, und sie müsse jetzt, müsse sie jetzt eigentlich auch mal wieder bei Dorian vorbeischauen, weil er halt nun mal derjenige ist, der am meisten Kohle reinbringt und das alles so toll finanziert. Das ist im Prinzip die Einführung der Göttlichen. Danach komplett vergessen. Wird nie wieder erwähnt. Es wird überhaupt ihr Status als die Göttliche und die Weise und die Geile, die auf dem Thron sitzt, wird zu keiner Sekunde im Film irgendwie in Frage gestellt. Und wenn die ganze Kacke dann am Ende am Dampfen ist und sie sich in die Luft sprengt mit der ganzen Bagage, frage ich mich natürlich so ein bisschen, was ist denn mit den anderen 20 Dependancen, die auch irgendwie Kohle reingebracht haben? Warum zieht sie nicht einfach dahin mit ihrer Yacht?
Ich Das, was du gerade beschreibst, bricht sich so mit dem, was uns der Film eben zeigt, oder? Das, was du gerade beschreibst, was der Film offensichtlich uns zeigen will, bricht sich so mit dem, was man sieht, dass ich eigentlich immer nur lachen kann. Weil, bei all dem, was du schreibst, ist natürlich genau, das will der Film uns eben vermitteln, dass sie irgendwie quasi so dieser megalomanische Superschurke ist, der dieses Sektenimperium irgendwie aufgebaut hat und es irgendwie geschafft hat, Tausende und Zehntausende junge Menschen zu verblenden und sich irgendwie als gottgleiche Entität hat zu inszenieren. Letztendlich ist sie aber eigentlich nur eine olle Nackte. mit einem eingeölten Muskelberg neben sich, die irgendwie nackig auf dem Pferd rumreitet und ja, oder wahlweise auf dem Thron sitzt und über Freisprechanlage mit Dorian telefoniert. Ich mag Christian Anders Gesicht, wenn die zum ersten Mal anruft und irgendwie einer seiner Sklaven, Diener, wie auch immer. Das ist immer ein bisschen problematisch, weil seine Diener werden alle von Schwarzen gespielt. Das ist auch alles so ein bisschen grenzwertig. Reinkommt und sagt irgendwie die göttlich für dich am Funkgerät. Also ich glaube, Telefon wird nicht gesagt. Und er sagt, stell die Lautsprecher an. dieses Gesicht, was er dann auflegt, voll Glückseligkeit, finde ich wunderschön. Ich glaube, schauspielerisch ist sein größter Moment.
Ja, auf jeden Fall.
Ansonsten guckt er eigentlich nie anders in einem Film, außer
richtig. Star. Ja, wohl wahr. Wobei, ich meine, ganz ehrlich, mit einer anderen Frisur hätte er gar nicht so scheiße ausgesehen in dem Film, ernsthafterweise. Also es ist, ich kann schon verstehen, dass ihm irgendeiner eingeredet hat, dass er das machen sollte.
Ja. Er sich selber.
Ja, also nötigenfalls auch das, ja, klar. Das sind so viele. Ich glaube durchaus, dass deine Einschätzung von vorhin richtig war, nämlich dass es ihm eine Herzensangelegenheit war, die in der er vielleicht auch ein Stück weit seine eigenen transzendentalen Vorstellungen vermitteln wollte, aber eben eingepackt in eine Story, die ihm offenkundig aus den Fingern gleitet. Ja, wir leben und lieben hier happy im Camp-Nummer. Das nehme ich ihm sogar ab in irgendeiner Form. Irgendwie ja schon. Aber dann gibt's halt diese komischen Geschichten da mit den beiden, die sich halt lieben, aber eben nicht mit anderen pimpern wollen. Und dafür werden sie dann ausgepeitscht, was dann auch wieder so genüsslich irgendwie dargestellt wird und eben auch gar nicht hinterfragt wird. Ich meine, was ist denn das für ein merkwürdiges Love Camp, in dem die Leute ausgepeitscht werden, wenn sie sich lieben?
Ja, das ist
oder nicht so lieben, wie sie wollen, dass die sich lieben alle. Ja, das ist halt so eine, auch das wird halt nicht wirklich. Ne, ich meine, vielleicht soll das eher so hintenrum auf uns wirken, dass wir halt merken, das ist alles gar nicht so koscher, wie es uns vermittelt wird und sowas, aber eben ist der Film selber präsentiert es nur, ohne es selber in Frage zu stellen.
Daniel, du hast meinen vollen Respekt vor deinem offenkundigen Versuch, diesen Film irgendwie ernst zu nehmen. Das ist
sorry.
Nein, ich finde das wirklich gut. Es ehrt dich und ich habe es auch wirklich versucht und ich habe mich auch gefragt, funktionieren Sekten vielleicht wirklich so? Ist es wirklich möglich, also so ein Sektenstaat, so ein Liebescamp, ich glaube, die nennen sich Kinder des Lichts oder so, irgendwie mit dieser Brutalität und ständigen Panikschieberei irgendwie zu führen? Ich meine, die Liebesgöttin Laura Gemser, ehemalige Emanuel, reitet hier auch ein und bringt schmettert ständig Sprüche wie helft mir, das Liebescamp vor der Zerstörung zu bewahren. Also es wird ja offensichtlich immer so kommuniziert, es bald wird es zu Ende gehen und wir werden irgendwie alle, irgendwie die Polizei wird kommen oder keine Ahnung, eine Naturkatastrophe wird uns niederreißen und alle töten und keine Ahnung. Wenn es nicht andere tun, dann wir selber durch einen Berg voll Dynamit den Tanga dann hier zur Explosion bringt. Gegen Ende des Films. Ich weiß es nicht. Vielleicht funktionieren ja Sekten so. Ich bin mir nicht sicher. Aber du hast recht. Das ist einfach inhaltlich. Es ist kompletter Murks. Und das macht der Film eben auch so amüsant, weil du hast eben einerseits diese Elemente von der Tod, der Liebesgöttin, die eben keine solche ist, weil sie immer nur damit beschäftigt ist, Leute zu missbrauchen auf verschiedene Art und Weisen. Und irgendwie Dorian, der irgendwie Sympathieträger sein soll, aber hauptsächlich eben über den Großteil der Laufzeit des Films eigentlich immer alle nur scheiße behandelt. Ja, ich Und trotzdem sind alle happy. Das ist eben ganz erstaunlich. Irgendwie schaffen es trotzdem alle noch die ganze Zeit zu vögeln und zu tanzen und Lieder zu singen. Ja. Und dann kommt eine Gesangseinlage und
Was zu futtern gibt's auch.
Was zu futtern gibt's auch, ja.
Blüht jedenfalls auch mal ein bisschen Ziegenblut.
Ach, ja. Ich hätte so gerne den Namen des dunkelhäutigen Herrn rausbekommen, der diesen Song singt.
Ich glaube nicht mal, dass er das selber singt. Ich denke, das ist Christian Anders.
Ja, bist du sicher? Ich weiß es nicht. Und der dieses wunderbare Luftgitarren-Solo dann hinlegt. Und,
ja.
Ich glaube, das ist so für mich die Szene, in der sich so alles, was den Film so besonders macht, manifestiert. Weil die Szene fängt bekloppt an. Wir kommen eigentlich direkt aus so einer Art Bordell-Szene. Wird dann einfach gnadenlos rübergeschnitten in eine Außenaufnahme, in der er dann da steht, Luftgitarre spielt und schlecht lippensynchron da ein Lied schmettert. Ich hab selbst beim 100. Mal hören immer nicht die Lyrics richtig verstanden. The bribe is back, the bride is back. Irgendwas ist back. Irgendwas ist back. Und er singt das irgendwie 100 Mal und ich hab's trotzdem nicht verstanden. Mhm. Und gepaart eben mit so Zwischenschnitten auf die tanzende Menge, die offensichtlich gefilmt wurde zu einer völlig anderen Tageszeit, einer völlig anderen Örtlichkeit als diese Tanznummer. Dann wiederum irgendwie springt eine nackte Frau ins Bild, der es eben nicht reicht zu tanzen, sondern die gleich noch einen Spagat voll übt. Dann kommt eben diese Arschritze von unten Aufnahme. und der Herr, der den Song singt, freut sich eben entsprechend. Gleichzeitig dann aber auch wieder zusammengeschnitten mit Einstellung eines turtelnden, schwulen Pärchens, von dem zumindest der eine aussieht, als wäre er gar nicht freiwillig vor der Kamera.
Richtig, beide sind auf übelste Art und Weise nasal synchronisiert, wo ich, wie soll ich sagen, da fühlte ich mich spontan beleidigt. Also, und sie streiten sich, wer von den beiden der Hübschere ist.
Ja.
Ja.
Da hat jemand im Synchronisationsstudio irgendwie Spaß gehabt. Ja.
Seufz.
Ja, seufz. Aber irgendwie der Film. Ich weiß nicht, also Django Nudo ist ja irgendwie ein ähnlich gelagerter Film, über den wir kurz hier gesprochen haben, der hat auch ein, zwei Szenen, von denen ich sage, das tut schon so ein bisschen weh. Aber hier Todesgöttin im Liebescamp überschreitet nie so diese Grenze, bei der ich sage, ist jetzt unangenehm. Weil der ganze Film, weiß ich nicht, es nicht hergibt, dass es ja irgendwie so einen Aufreger liefern kann. Selbst wenn diese zwei sehr, sehr despektierlich dargestellten schwulen Männer gezeigt werden, denke ich mir, ja, okay, was hast du erwartet? Ist ja nicht so, dass irgendwie die heterosexuellen Menschen in dem Film irgendwie besser dargestellt werden. Die werden ja auch nur irgendwie als totale Dummpratzen dargestellt. Insbesondere die Senatorentochter Susan, die sich irgendwie immer entblößt und sagt, guck mal, wie ich gewachsen bin. Guck mal, wie erwachsen ich geworden bin.
Oh, die hast du verwechselt. Die sehen sich sehr ähnlich. Die sehen sich sehr ähnlich. Das eine ist aber ein Mädel, das wohl offenkundig schon seit einer ganzen Weile in dem Camp ist. Die wird ja dann auch von Tanga Bane-artig irgendwie, wird ihr irgendwie das Rückgrat gebrochen, dann halt in die Grube geworfen. Und die andere, das ist die Senatorentochter.
Das ist dann doch Patricia, okay.
Ja, das mag sein. Ja. Jedenfalls, genau, aber die eine ist halt offenkundig eine kleine Dumpfbacke, die ja dann auch irgendwie auf höchst kreative Art und Weise entjungfert wird. Da dachte ich auch so bei mir, das habe ich jetzt gerade nicht gesehen, oder?
Es gibt diesen dummen, dämlichen Trend irgendwie seit ein paar Jahren irgendwie auf YouTube so Reaction-Videos zu posten. Und ich habe irgendwie mich irgendwie beim Blick auf mich selbst von außen betrachtet, ich habe mich darum bemüht, das irgendwie so einzunehmen und aus Perspektive gedacht, das wäre jetzt irgendwie, glaube ich, schön gewesen, mich dabei abzufilmen, weil das war wirklich so der Moment, wo ich laut einfach aufgeschrien habe. Und ich dachte, das kann nicht wahr sein, was ich gerade sehe. Es ist wirklich, ich weiß nicht, nacherzählen ist nicht so schön. Also es ist wirklich gut gemacht.
Das muss man erlebt haben. Den ganzen Film muss man eigentlich mal erlebt haben. Und er lohnt sich dafür auch. Aber nee, wie gesagt, das ist die eine. Und die Senatorentochter ist ja die irgendwie ständig unvermittelt irgendwo auftaucht und Dorian erzählt, wie sehr sie ihn liebt, obwohl sie, glaube ich, noch kein Wort miteinander geredet haben.
Ja.
Da habe ich so das Gefühl, da fehlen irgendwie dem Film irgendwie 5 bis 10 Minuten. Also nicht, dass ich die wirklich vermisst hat, ja, aber einfach um dieses, sie steht irgendwie an der, neben dem Swimmingpool an der Mauer, guckt runter auf den Strand und Jesus Christ Superstar läuft halt vorbei, singt sein Lied und guckt nach oben und die Kamera ist mit Vaseline eingecremt, damit eben das schön, schön heilig alles aussieht. Und sie ist wie hypnotisiert.
Ja.
Latscht los. Und ohne zu wissen, wo Dorian und seine Jünger hingegangen sind und wer das eigentlich war und was es eigentlich alles ist, rennt sie da hin und will irgendwie mitmachen, ohne zu wissen, was es eigentlich ist. Das ist irgendwie, da fehlt mir was.
Ja. Vor allem Thomas, Christian Anders ist noch gar nicht mal so alt in dem Film. Er müsste irgendwie damals Mitte, Ende 30 sowas gewesen sein. Aber er sieht uralt aus. Er sieht ungefähr dreimal so alt aus wie sie. Und das macht es irgendwie noch unangenehmer. Sie sieht ungefähr so aus, als wäre sie 16 und eher so Anfang, Mitte 50.
Und sagen wir, das Phänomen hat man aber sowieso in dem Film relativ häufig, dass relativ viele sehr junge Damen da durchs Bild wackeln.
Ja, es gibt so viel Schönes an dem Film und ich glaube, ich werde doch, glaube ich, einiges auch bewusst jetzt nicht erzählen, weil ich glaube, den Film muss man einfach selber erlebt haben, aber er hat viele wunderschöne Momente und die zu entdecken lohnt sich wirklich, was mir einfach grundsätzlich an dem Film auch gefällt und das ist irgendwie so eine Tonalität, die er gleich ab der ersten Szene einnimmt und die sich irgendwie durch den ganzen Film zieht, er hat überhaupt keinen Subtext, es wird alles wird ausgesprochen, so wie es ist. Es wird irgendwie nichts irgendwie offen gelassen oder irgendwie bietet Raum für Interpretation. Es wird immer, die Sekte wird als Sekte, selbst von den Sektenmitgliedern bezeichnet. Dass auch, wenn der Ziegenbock angebracht wird, dann schreit Emanuel, wollte ich sagen, Laura Gemser, irgendwie bringt das Opfertier, wir werden es jetzt opfern. Und es ist einfach alles, es ist alles so da auf dem Tablett und der Film macht es einem so einfach und
Und andererseits aber überhaupt gar nicht, weil das, was da gezeigt wird, ja in keinem Zusammenhang steht mit dem, was gerade vorher gezeigt wurde oder was danach gezeigt wird.
Was habe ich hier noch? Oh Gott, die Liebesszene zwischen Dorian und hier der Liebesgöttin, hat die eigentlich einen Namen? Nein, ich glaube nicht. Ich glaube nur die göttliche. Ich mag die Szene mit den beiden im Meer. Ich finde es grundsätzlich immer so ein bisschen problematisch, wenn ich Leute beim Koitus in fließendem Gewässer sehe, in Filmen grundsätzlich. Ich denke mir jedes Mal, das sieht bestimmt gut aus für die Kamera, aber weißt du, ich weiß nicht, ob das so Spaß macht. Aber naja. Es vollzieht auf jeden Fall, führt zu einem Gesinnungswandel bei Dorian, glaube ich, dem endgültigen und wird dann irgendwie zum großen Final des Films, wo dann nochmal all möglichst großartige Szenen. Was kann man noch sagen? Großartige Christian Anders Lieder. Mindestens 3 habe ich gezählt. Aber gefühlt 22, weil jedes wird mehrfach ausgespielt.
Ja.
Ja. Und ich habe tatsächlich einen Fehler gemacht und Susan und Patricia verwechselt, weil sie sich beide so zum Verwechseln ähnlich sehen, dass ich an dem Moment dachte, wo eben diese Rückgratbrechszene, das darf ich jetzt erwähnen, weil du hast es ja bereits auch verraten, kommt, dass ich dachte, haben die jetzt echt gerade die Senatorentochter getötet? Ja.
Wir haben es nicht.
Nein, haben sie nicht. Das Liebescamp, 500 Dynamitstangen. Die Liebesgöttin wirft sich ihren Jüngern vor. Ich weiß nicht, das ist ähnlich wie bei der, wie heißt die Sekte, wo alle am Ende Gift genommen haben und kollektiven Selbstmord begangen haben, kollektiven Suizid, die Moon-Sekte? Da gab's doch auch mal sowas.
Ja.
Also irgendwie ist das alles schon sehr zeitgemäß, sehr zeitgeistig, was wir da sehen. Aber dann eben auch wieder rum. Einfach nur total blöd. Eine Sache möchte ich vielleicht noch erwähnen und die ist, man sollte besonderes Augenmerk schenken der Waffe, mit der dann am Ende Tanga, der eingeölte Schrank.
Das goldene Schwert?
Das goldene Schwert.
Ist das schön, dass die Senatorentochter nicht anheben kann.
Es war so glaube ich, der Moment so kurz vor Schluss, wo ich dachte, vielleicht weiß Christian Anders wirklich, was er da tut. Vielleicht hat er mich, dich, uns alle jetzt die vorhergehenden 70 Minuten wirklich nur verarscht und gibt in dem Moment preis, du, das, was wir machen, ist komplett absurd. Da holt Tanga kurz vor Schluss nochmal das goldene Enthauptungsschwert aus Kartonage hervor, aus dem Nichts, und sagt irgendwie, um dir einen schönen Tod zu bereiten, werde ich dich mit diesem goldenen Schwert köpfen. Dann hast du wenigstens ein gutes Ende. Und stürzt sich darauf freiwillig am Ende in die Grube, die ungefähr einen Meter tief zu sein scheint.
Ja, ja.
Stirbt aber daran. Ja.
Er darf ja auch lange schreien. Also, vielmehr vermutlich darf Tanga nicht schreien, sondern die Synchronstimme von John Goodman, den sie da offensichtlich mit viel Geld gezwungen haben, das zu machen.
Ja, damals waren Leute wie Norbert Gastel oder Heiner Lauterbach nur günstig zu kriegen anscheinend. Aber, ja, es ist ein ganz besonderer Film und ich glaube, wir konnten wahrscheinlich nur an der Oberfläche daran kratzen, was ihn so besonders macht. Aber ich finde, es waren wahrscheinlich die schönsten 75 Minuten, die ich in der vergangenen Woche hatte, muss ich sagen. Ja. Wolltest du noch was sagen? Oder soll ich noch mal den Usernamen zitieren, der dich so erfreut?
Ich sag ja, einfache Freuden der Menschen. Ja. Das brauchst du gar nicht machen. Das geht auch so gut.
Dann war's das für heute Abend.
Ja.
Wir sind ja schon durch. Genau. Schon ist gut. Langer, schöner Abend geht zu Ende. Wenn wir uns das nächste Mal wieder hören, sprechen wir über ein Thema, auf das wir uns noch nicht geeinigt haben, und beantworten Hörerfragen. Also wer uns Hörerfragen schicken möchte, gerne auf unserer Facebook-Seite facebook.com/Bahnhofskino, aber im Twitter-Feed @Bahnhofskino oder per Mail an irgendwas@Bahnhofskino.com, vorzugsweise patrick@Bahnhofskino.com oder info@Bahnhofskino.com. Irgendwie, es kommt alles an. Eine der wenigen Sachen, die mir ganz allein im Leben gehört, ist diese Domain. Also alles kommt an. Wir freuen uns auf Hörerfragen und beantworten diese natürlich auch. Und gerne auch kritisches Feedback. Wir zerreißen es gerne in der Luft. Okay. Daniel.
In diesem Sinne. Ja,
schlaf gut.
Love, love, love.
Love, love, love. This is the end. Nee. Ja, doch, klar. Gute Nacht.
Bye, bye.
Das war Bahnhofskino mit Patrick Lohmeier und Daniel Gramsch. Besucht uns unter bahnhofskino.com und schickt Feedback und Filmwünsche an patrick@bahnhofskino.com. Bei Facebook, Twitter, iTunes und über alle bekannten Podcast-Apps sind wir natürlich auch zu finden. Unter alinafox.de könnt ihr Daniels Comics lesen und bestellen. Alina Fox Hörspiele sind übrigens bei Amazon, Audiamo und überall dort erhältlich, wo es etwas auf die Ohren gibt. Natürlich auch im gut sortierten Einzelhandel. Vielen Dank fürs Zuhören und adios! Yeah.